Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding. Hallo zusammen. Heute ein ganz besonderer Gast bei uns, Herr Professor Dr. Cunning. Ich freue mich sehr, sehr auf diese Folge. Warum? Weil wenn es um gute Auswahlentscheidungen gibt, fällt mir keine bessere Person ein, mit der man sprechen kann. Herr Cunning, meine erste Frage, um gleich das Thema aufzumachen und einzusteigen. Sie beschäftigen sich tatsächlich seit Jahrzehnten mit dem Thema gute Personalauswahl und schauen auch immer mal wieder in die Praxis. Und trotz aller Tools, Erkenntnisse, Studien und Trainings der Welt scheitern immer noch sehr, sehr viele Unternehmen daran, gute Auswahl zu machen oder überhaupt zu verstehen, dass sie keine gute Auswahl machen. Ich sag's mal ganz konkret so. Woran liegt das aus Ihrer Sicht und was müsste sich wirklich ändern, dass das Thema Eignungsdiagnostik in der Praxis mal so ein bisschen Akzeptanz findet?
Ja, also da gibt's letztendlich natürlich ganz viele einzelne Gründe. Das grundlegendste Problem ist schlichtweg, dass die Personen, die da die Entscheidungen fällen und die handeln, schlichtweg nicht wissen, dass das, was sie machen, nicht so besonders gut ist. Also die wissen gar nicht, dass es Forschung in dem Bereich gibt. Die haben in der Regel keine spezifische Ausbildung. Wenn Sie jetzt also mal in ein großes Unternehmen schauen, dann haben Sie ganz heterogen zusammengesetzte Teams. Da ist dann mal ein Psychologe dabei. Da ist ein BWLer, daneben sitzt aber auch jemand, der eigentlich Englischlehrer werden wollte oder Ökotrophologie studiert hat. Da ist jemand, der eine kaufmännische Ausbildung hat, ein Ingenieur, den man aus dem Motorenbau versetzt hat ins Personalwesen. Also das ist ganz kunterbunt. Und dann können Sie sich vorstellen, die meisten, die da arbeiten, haben keine spezifische diagnostische Ausbildung und machen es so, wie die anderen es auch machen, wie man es selbst bei sich wahrgenommen hat, wie vielleicht auch Ratgeber einem das beigebracht hat. Das ist erstmal das Grundproblem. Stellen Sie sich das mal in anderen Berufen vor, ne, wenn also die meisten Ärzte eigentlich Philosophie und Germanistik studiert hätten und da sind auch ein paar Juristen dabei, dann wird da am Ende jetzt keine gute OP rauskommen. Aber so ist das oft im Personalwesen. Und wenn Sie in Kleinunternehmen kommen, dann ist das natürlich etwas, was die Firmeninhaber so nebenbei auch noch mitmachen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist jetzt keine Atomphysik gute Personalauswahl, das kann man sich aneignen, man kann sich weiterbilden. Aber die Art und Weise, wie man sich weiterbildet, führt auch nicht unbedingt dazu, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, die es wirklich en masse gibt, es gibt 50 Jahre Forschung in der Psychologie zum Thema Personalauswahl, dass dieses Wissen dort ankommt, wo man es braucht. Also ich werde manchmal eingeladen auf großen Kongressen, da bin ich dann wirklich der Einzige, der in 2 Tagen irgendwelche Forschungsergebnisse präsentiert. Vor mir sind irgendwelche Unternehmensberater, die den Kunden Angst machen, ne? Ihr müsst ein neues Tool kaufen, die Welt hat sich verändert. Bei denen geht es also vor allen Dingen darum, Produkte zu vermarkten. Und dann kommen vielleicht noch 2 Großunternehmen, die immer gelten als Best Practice, einfach weil die groß sind. Man kommt gar nicht auf die Idee, dass auch große Unternehmen das nicht perfekt machen. Also das ist ein Problem und wir haben mal eine Studie gemacht vor 10 Jahren, da ging es um die Frage, wie bildet man sich denn weiter im Personalwesen, was ist einem wichtig und wenn man jetzt also verschiedene sozusagen Kanäle sich anschaut, Bücher, Podcasts, irgendwelche Sachen, die man im Internet findet und so weiter, dann war bei all diesen ganzen Medien war immer, dass Praktikern es wichtig ist, dass Praktiker das schreiben und wenn das aus der Forschung kommt, wurde es weitaus weniger positiv bewertet. Das führt dann dazu, und solche Bücher gibt es, dass also Personalchefs, die 20 Jahre lang schlechte Einstellungsinterviews gemacht haben, am Ende ihrer Karriere ein Ratgeberbuch schreiben, damit auch die nächste Generation schlechte Einstellungsinterviews macht. Und die nimmt man dann ernster, weil sie erfahrene Leute sind und denkt, ja, aber jetzt hier mein Wirtschaftspsychologiestudent, der jetzt gerade fertig ist und 25 ist, der kann das ja noch gar nicht wissen. Also das ist auch wieder ein Problem. Und dann kommen ganz viele weitere Probleme. Das hat dann auch wirklich was mit Psychologie zu tun. Die Menschen glauben einfach, dass wenn sie lange etwas machen, dass sie Erfahrung gesammelt haben und immer besser werden. Das denken wir auch im Alltag in ganz vielen unterschiedlichen Berufen. Im Handwerk gilt das auch durchaus, weil sie ein direktes Feedback bekommen. Mache ich das gut oder mache ich das nicht gut? Das kriegen sie im Personalwesen bei weitem nicht so ein ausdrücklich oder eindeutig. Wenn Sie beispielsweise jemanden einstellen, der irgendwie seinen Job gut macht, registrieren Sie nicht mehr, dass im Bewerberpool aber jemand war, der 20% bessere Leistung bringen würde. Ne? Oder wenn Sie den nach einem Jahr vielleicht tatsächlich entlassen müssen, dann gehen Sie nicht her und sagen, okay, wer hat denn damals den Fehler gemacht? Ich bin der Fehler im System. Sondern Sie schieben die Verantwortung zu 100% auf die Person, die Sie entlassen haben. Das sind alles typische psychologische Prozesse. Da geht es darum, den Selbstwert zu schützen, die aber sozusagen dazu beitragen, dass man Fehler gar nicht bemerkt. Wir haben beispielsweise, ich glaube, 6 Studien mittlerweile gemacht, bei denen wir immer untersuchen, begehen erfahrene Leute, die also beruflich sich mit Personalauswahl beschäftigen, weniger Fehler, zum Beispiel, also wir kommen bestimmt ja zu Urteilsfehlern noch, dass beispielsweise attraktive Personen positiver bewertet werden, im Vergleich zu Leuten, die noch nie in ihrem Leben eine Auswahlentscheidung gefällt haben. Und wir haben in keinem dieser Experimente gesehen, dass die Erfahrung die Leute davor schützt. Das glaubt aber jeder. Ne? Also man glaubt, man wird sozusagen automatisch besser. Dennoch gibt es natürlich auch viele sehr gut ausgebildete Leute, das soll man auch nicht leugnen. Heute viel mehr als vor 20 Jahren gibt es heute gut ausgebildete Leute. Das nützt dann aber nichts, wenn die keine Macht haben in der Abteilung. Wenn ich mich also dann wirklich mit dem Ökotrophologen einigen muss und dem Juristen darauf, wie wir das Interview machen, weil wir auch super konsensorientiert sind. Es geht darum, dass sich alle lieb haben. Es geht nicht darum, dass man die beste Methode sozusagen generiert. Dann habe ich halt ein Problem. Oder ganz weit oben werden einfach Entscheidungen gefällt, da kommt dann, und das erzählen mir ehemalige Studierende, da kommt dann jemand aus der Geschäftsführung und sagt, ich habe im Flieger neben jemandem gesessen, ne, der teilt die Menschen in Tiertypen ein, super, machen wir auch. Und dann wird das einfach gemacht, weil die Person so weit oben in der Hierarchie steht, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also es hat manchmal auch was mit Macht zu tun. Ne? Und so kann man jetzt lange weiter erzählen. Yeah. Also es gibt eine Reihe von Gründen. Das Grundproblem ist, glaube ich, wirklich, dass man es nicht besser weiß. Ich habe es erlebt bei Vorträgen, da kommen dann Personalchefs nach dem Vortrag nach vorne, die sind in den 50ern und sagen, Herr Canning, ich wusste gar nicht, dass man sowas in Zahlen ausdrücken kann. Jetzt stellen Sie sich das mal in einem anderen Beruf vor. Da kommt also dann ein Chefarzt nach vorne und sagt, Herr Canning, ich wusste gar nicht, dass sowas gibt wie Blutdruck. Das ist schon ein Problem. Ja, das so vielleicht so zur Einleitung. Das ist das Kernproblem, aber bei weitem nicht das einzige.
Sie haben so viele Aspekte angeschnitten, dass es schon eigentlich, wenn man genau zuhört, gruselig ist, in welchem Status wir uns befinden. Weil Sie haben schöne plakative Beispiele genommen. Ja. Nehmen wir gerade mal das Ärztethema. Meine Frau ist Ärztin, die kann manchmal gar nicht fassen, wie schwierig es ist, so Themen, die ich dann auch bespreche, die eigentlich gesunder Menschenverstand sind, wenn man ehrlich ist, nicht transferieren kann in andere Sachen und Überzeugungsarbeit leisten muss. Mhm. Das ist sie in dem Sinne gar nicht gewohnt, weil wenn da basale Themen bei ihr auftauchen, dann sind die Patienten und auch links und rechts drumherum immer total offen zu sagen, ja, natürlich gehen wir den Weg. Ja. Aber häufig ist es so, gerade im Recruiting hat so den Stempel, jeder versteht da was von, vermeintlich, aber die allerwenigsten wissen was davon. Und das ist so der Unterschied, was vielleicht aber auch daran liegt, dass manchmal so diese Eignungsdiagnostik, die Thematik dahinter, Validierungen, also Validität, Koeffizienten, das ist alles sehr, sehr erdrückend war, wenn man sich damit auseinandersetzt. Zeitgleich ist es aber auch hier überhaupt nicht fancy. Das ist nicht eine schöne, scheinende Präsentation. Wer mal so einen Boxplot gesehen hat, was das bedeutet, das ist was anderes als eine wunderschöne Kurve oder sonstiges. Aus Ihrer Sicht, wo steht sich vielleicht auch, und das ist eine Frage, die Eignungsdiagnostik auch mal selbst auf den Füßen, wo man sagt, naja, da könnten wir mal was anders machen.
Ja, also Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Frage ist, wie kommuniziere ich das? Also ich glaube, das Erste ist, dass man sich erstmal traut, deutlich zu machen, dass man eine Expertise in diesem Bereich hat überhaupt, dass man sich nicht zu klein macht, dass man nicht sagt, ja, ich bin ja erst seit 10 Jahren in dem Beruf tätig und die alten Hasen und Häsinnen, die das seit 30 Jahren machen, die müssen das ja besser wissen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ne? Also Expertise hat in dem Bereich erstmal nichts mit Alter oder so zu tun. Also eine gewisse gesunde Selbstsicherheit sollte man da, glaube ich, schon an den Tag legen. Aber man muss natürlich so kommunizieren, dass das eben die Laien, und es sind überwiegend ja Laien, mit denen man da kommuniziert, auch in der Geschäftsführung und viele Kollegen, dass die das verstehen. Also eben nicht mit einem Validitätskoeffizienten argumentieren, sondern Effektstärken in Prozent umrechnen. Oder was wir viel zu wenig machen, ist monetäre Nutzenanalysen, dass man das einfach in Euro mal umrechnet, ne, und sagt, was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich jetzt eine Validitätssteigerung um Punkt 1 oder sowas habe? Das versteht ja niemand, erwarte ich ja auch gar nicht, dass das jemand versteht. Aber Euro versteht jeder. Oder wenn ich Prozent sage, wir können so und so viel Prozent der beruflichen Leistung vorhersagen oder weniges. Ich glaube, da können wir deutlich besser werden. Also sich nicht klein machen und eine Sprache sprechen, die verstanden wird. Und das können manchmal auch ganz einfache Geschichten sein, dass man sagt, das muss jetzt nicht die große, komplizierte Nutzenanalyse sein, dass man ganz klassisches Argument ist ja immer, das kostet alles viel zu viel Zeit. Ne? Haben wir früher auch nicht gemacht. Ne? Und dass man dann einfach mal deutlich macht, ja, wie hoch sind denn die Lohnkosten der Stellen, die ihr besetzt damit, wenn jemand 5 Jahre bleibt. Dann wird einem sehr schnell klar, dass Personalauswahl eine wichtige Investitionsentscheidung ist, genauso wie das Bauen einer Halle oder das Anschaffen einer teuren Maschine. Und dafür gibt es aber kein Bewusstsein. Also auch bei Firmeninhabern, das ist für die was Lästiges. Ne? Da sagen ja gut, irgendjemand muss das Klopapier besorgen, da muss auch einer die Interviews machen, möglichst wenig Arbeit reinstecken. Aber dass man denen mal sagt, ja gut, wenn sie jetzt aber für 500.000 eine Werkeshalle bauen oder so oder irgendwas, weiß ich, eine Maschine kaufen, wie viel Arbeit bereitet ihnen das? Wie viel Zeit nehmen sich dafür? Und wenn man sagt, ja gut, dann guck doch mal an, was die Leute verdienen in 5 Jahren, das sind viel, viel größere Summen. Also solche einfachen Bilder braucht man auch, um den Leuten klarzumachen, das ist extrem wichtig, was wir hier machen. Und davon hängt am Ende auch der Erfolg unserer Organisation ab. Günstig ist eigentlich immer, es ist ein bisschen merkwürdig, aber günstig ist, wenn man auch mal so richtig daneben gelangt hat. Ne? Wenn man jetzt also Karstadt ist und man hat Herrn Middelhoff eingestellt, der dann anschließend gleich ins Gefängnis wandert, dass man sagt, Freunde, wer hat den denn eigentlich ausgewählt? Ist das eigentlich ein adäquates Verhalten gewesen jetzt in der Auswahl? Haben wir da wirklich die Leistung gemessen oder sind das nicht alles Urteilsfehler gewesen? Dann hat man erstmal vielleicht einen besseren Stand, zumindest am Anfang in den nächsten 2, 3 Jahren, zu sagen, da ist auch was in der Auswahl schiefgelaufen.
Ja, ja. Also das haben Sie schön formuliert. Manchmal muss es erst wehtun, bevor sich was ändert. Auch das ist ein ganz klarer Claim, den ich immer auch meinem Team direkt sage. Also man kann nicht alle retten. Das ist einfach so. Wenn jemand sich sehr stark wehrt, dann muss man auch am Ende mal sagen können, ich habe es dir gesagt, jetzt stehst du da, lass uns das nächste Mal das besser machen. Mhm. Zeitgleich, Sie bringen ja auch den Punkt mit ein, dass häufig diese Wahrnehmung ist, ich mache das schon lange, also kann ich das gut. Das ist für mich sehr, sehr nah an diesem Dunning-Kruger-Effekt, den Sie auch sehr gut in Ihren Videos beschreiben.
Ja.
Das ist ja nicht der einzige Verzerrungseffekt, den es da gibt. Auch gerade, wenn Sie sagen, die Entscheidung ist getroffen, sich dort auch zurückzunehmen, zu sagen, ich war beteiligt an dieser schlechten Entscheidung. Da spielen ja auch viele Verzerrungseffekte mit rein.
Ja.
Meine Frage an Sie wäre, warum ist auch gerade eine strukturierte, gute Personalauswahl wichtig, um die eigenen Verzerrungseffekte zu reduzieren?
Ja. Und
ist das überhaupt möglich, die komplett auszulassen? Weil das ist auch eine Diskussion, die es häufig gibt. Ich kann die ja eh nicht abstellen, also brauche ich es nicht machen.
Ja. Ja, das kenne ich auch, dieses Argument, das ist doch immer irgendwo auch subjektiv. Und dann sage ich, ja, so ein bisschen subjektiv, auch ein hochstrukturiertes Interview lässt Platz für Bauchgefühl, auch ein Assessment Center bei der Bewertung des Verhaltens lässt Platz für Bauchgefühl. Aber wir versuchen eben nicht gerade den Messfehler zur Methode zu erheben. Das ist ein Unterschied. Sie würden ja auch in anderen Lebensbereichen nicht sagen, wenn ich keine perfekte Lösung habe, dann ist die Lösung hinfällig. Sie werden beispielsweise immer einen Straßenverkehr haben, in dem Menschen ums Leben kommen. Mit der Begründung könnte man ja auch sagen, komm, wir lassen die Ampeln mal weg und die Zebrastreifen. Es stirbt doch sowieso immer jemand. Oder in einem Medizinwesen auch wieder, ne? Mal ganz ehrlich, am Ende sind alle Patienten tot. So gesehen könnte man auch sagen, wir brauchen das ganze Medizinsystem nicht. Also, dass man da einen vernünftigen Rahmen wieder schafft und sagt, es geht doch nicht um alles oder nichts. Es geht darum, besser zu werden und wir haben Erkenntnisse, die Ihnen helfen, deutlich besser zu werden und die bringen wir Ihnen bei oder halten Sie sich doch bitte daran. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt dabei. Ja.
Ja, das ist auch eine sehr schöne Analogie, zwar auch sehr drastisch, aber manchmal sind so drastische Bilder wahnsinnig hilfreich, weil ich sehe das ganz genauso, nur weil etwas nicht komplett abgestellt werden kann. Und in meiner Welt, jeder Mensch, der sich mit mir zusammen auf einen etwas strukturierteren Weg einlässt, merkt so schnell, dass man selber eine bessere Entscheidung trifft und auch besser miteinander vergleichen kann, dass man eigentlich dann automatisch auch mehr will. Ja, es ist mehr Arbeit, je präziser es wird, desto mehr Arbeit ist das Ganze. Es lässt sich ja auch durch kleine Schritte, ich sag mal, näher bringen. Im Zuge dessen fällt mir eine Frage aus der Community ein, die ich jetzt an der Stelle mal gerne platzieren würde. Und zwar ist die von Holger Gerhard, der fragt, ob sie tatsächlich mal gesagt haben, dass wenn man 2 oder 3 gleich geeignete Bewerbende hat und keine valide Auswahl nutzt, für die letztendliche Entscheidung, dass es sogar gerechter und fairer wäre, einen Münzwurf zu entscheiden zu lassen, weil alles andere sogar weniger valide ist.
Ich glaube, das habe ich nicht gesagt. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich rede so viel, dass ich das nicht alles behalten kann. De facto ist es so, wenn jetzt wirklich, also wir begleiten in der Regel Behörden bei Auswahlverfahren und da kann das am Ende durchaus mal sein, dass man dann sagt, wir können jetzt auf der Grundlage der Daten, die wir erhoben haben, nicht mehr, wir können sagen, wer nicht geeignet ist, wir können sagen, wer geeignet ist und dann sind vielleicht am Ende 2 Personen, die gleich gut sind. Da würde ich tatsächlich sagen, habe ich dann auch schon gedacht, dass ich gesagt habe, jetzt ist es eigentlich egal und dass wir dann aber nicht eine Münze werfen, weil das wäre dann wirklich skurril, sondern dass wir sagen, naja, dann darf halt die Person, die die direkte Vorgesetzte ist, dann sagen, was glaube ich, mit wem kann ich besser, weil sie eigentlich keinen Fehler mehr machen kann und dann ist das ja zumindest für einen Einstieg erstmal ganz schön, wenn man dann auch so sagt, ah, und ich habe jetzt auch jemanden als Mitarbeiterin, wo ich denke, das passt auch gut so menschlich. Ne? Also mit dem Münzwurf, de facto wäre das schon so, ne, dass man sagt, das würde jetzt wahrscheinlich die Sachen nicht mehr schlechter oder besser machen. Auf der anderen Seite ist die Akzeptanz des Verfahrens dann wahrscheinlich größer, wenn man nicht wirklich eine Münze wirft, sondern sagt, die sind jetzt eigentlich gleich und wenn sie bei Person A ein besseres Gefühl haben, dann machen sie es einfach. Ne?
Ja. Jetzt haben Sie genau das Beispiel gegriffen, wo man davor ja gute Auswahl hatte. Genau. Wie ist es denn, wenn man wirklich völlig strukturlos und so wie es in der Breite auch vertreten ist, vorgeht und hinten raus für sich feststellt, ich habe bei den 3 Leuten ein gutes Gefühl.
Ja.
Kann man sich das Ganze nicht sparen, indem man anfangs einfach eine Münze, also ich spitze das bewusst zu, das ist Ihnen klar, indem man anfangs eine Münze wirft und sagt, die Person, die das los hat, gewinnt. Ja.
Im Zweifelsfall kann das so sein. Wir wissen aus der Forschung, dass Menschen, wenn sie aus dem Bauch heraus andere Menschen beurteilen, selbst wenn sie sich sehr sicher sind, dass sie in systematischer Weise Menschen verzerrt wahrnehmen. Und diese Sicherheit, die ich habe, die sagt nichts über die Qualität meiner Auswahl aus. Und da kann man jetzt ganz viele Beispiele nennen. Ich nehme mal so ein paar Klassiker, die man gut erforscht hat. Man weiß seit langem, dass zum Beispiel Menschen, die gut aussehen, dass sie positiver wahrgenommen werden, auch in solchen Bereichen, die gar nichts mit dem Aussehen zu tun haben. Also gut aussehende Leute werden als intelligenter wahrgenommen. Die werden sogar als fachkompetenter wahrgenommen. Ne? Da fällt es einem ja so direkt auf. Ne? Wenn man das bewusst machen würde, würde man den Fehler merken. Ne? Da kommt jetzt also jemand rein, die Person sieht blendend aus und sagt, boah, das ist aber eine gute Juristin. Denn oder so, weil die gut aussieht, dann wird es einem auffallen. Das ist aber eher dieses, mein Gefühl sagt mir, die passt zur Kultur unseres Teams oder so. Das ist dann so moderne Argumentation für, ich finde die besser irgendwie. Sowas. Man weiß, dass Menschen, die übergewichtig sind, dass die abgewertet werden. Menschen, die behindert sind, werden negativer bewertet. Es gibt wunderbare Studien zur Bewerbungsmappensichtung. Wenn sie behindert sind, bei gleicher Qualifikation haben sie einen Nachteil von ungefähr 41%. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass sie eingeladen werden bei gleicher Qualifikation, ist 41% geringer, als wenn sie nicht behindert sind. Und das ist ja nur die Diskriminierung sozusagen in der Vorauswahl. Dann kommt ja noch im Interview, das dann unstrukturiert ist, die nächste Diskriminierung hinzu. Oder wir wissen bei Führungspositionen, wenn Bewerberinnen und Bewerber groß und kräftig sind, dann erlebt man die als führungsstarker im Vergleich zu einer Person, die klein und zart ist. Oder das sind kleine Kleinigkeiten. Wir haben mal untersucht, macht es einen Unterschied, ob jemand ein von im Namen hat, ne? Also sie heißen entweder Julia Oberlack oder Julia von Oberlack. Und es ist tatsächlich so, dass wenn sie von Oberlack heißen, dass man dann denkt, sie sind Führungsstärke. Also nach der Vorstellung, ne, 300 Jahre Adel, ne, die haben früher schon geführt, die können das heute auch noch. Wenn man das so genau sich mal aufschreiben würde, wird man zu dem Schluss kommen, das ist doch Unfug, ne? Aber man denkt da eben nicht drüber nach. Und da gibt es ganz viele solcher Effekte, Ähnlichkeitseffekt, Leute, die ähnliche Werte haben wie ich, die aus einem ähnlichen gesellschaftlichen Hintergrund kommen, die werden positiver bewertet. In den 90er Jahren gab es eine Studie aus der Soziologie, die gezeigt hat, unabhängig jetzt vom Studium, war die Frage, wer kommt in den DAX-Vorstand? Und wenn Sie jetzt, die meisten haben halt BWL studiert oder Maschinenbau oder Jura, wenn Sie das raus, die sind fast alle promoviert, wenn Sie das rausrechnen, dann bleibt übrig, die wichtigste Variable ist, der eigene Vater war in einem DAX-Vorstand. Ne? Also auch wieder sowas, ich gehöre dazu, ich bin Insider, ne? Das erhöht dann die Wahrscheinlichkeit. Das sind also ganz viele Fehler, die eben unterlaufen und das ist das Wichtige, die unterlaufen unbewusst. Natürlich wird es auch Leute geben, die absichtlich diskriminieren. Ich glaube aber, das ist heute das viel kleinere Problem. Es passiert denen einfach, ohne dass sie es merken. Und weil sie kein differenziertes Feedback haben, machen die das immer weiter. Und viele, viele Menschen glauben, dass sie ihren Gefühlen am ehesten vertrauen können. Also nach dem Motto, mein Bauch kann nicht täuschen. Das ist aber auch ein Problem der Selbstreflexion. Ich glaube, die allermeisten Menschen haben das schon erlebt, dass ihr Bauchgefühl es getäuscht hat. Ne? Also manche Leute haben vielleicht sogar Leute geheiratet, wo sie dann irgendwie 2 Jahre später sich gar nicht mehr vorstellen konnten, wie es zu dieser Fehlentscheidung kam. Oder weniger dramatisch, sie haben halt einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin, sie fanden die am Anfang unsympathisch. Und wenn sie 3-mal zum Mittagessen gegangen sind, ist das auf einmal eine total angenehme Person. Also wir erleben das, dass unsere Urteilsbildung uns täuscht, aber das reflektiert man in der Situation nicht. Und deshalb sinkt letztendlich die Validität. Man kann bei ganz unstrukturierten Interviews, also wirklich so, wir plaudern mal ein bisschen, kann man nachweisen, dass sie sehr wenig valide sind. Die neueste Meta-Analyse kommt zum Schluss. Naja, immerhin 4% der beruflichen Leistung kann ich vorhersagen. Ist also ein bisschen besser als der Münzwurf. Ne? Der Münzwurf wäre aber noch weniger Arbeit. Wenn man so argumentiert, wäre das Münzwurf natürlich besser, aber wenn es nur um die Arbeit geht, aber 4% ist natürlich absurd. Ne? Also ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden eine Investitionsentscheidung wieder treffen und sagen, mit 4%iger Wahrscheinlichkeit kann ich sagen, das ist eine gute Entscheidung. Da wäre der Münzwurf ja tatsächlich besser. Ne? Ja, aber das weiß man nicht. Ne? Wir haben mal vor einigen Jahren eine Studie gemacht, da haben wir 600 Praktiker gebeten, solche Prozentzahlen zu schätzen und die schätzen das unstrukturierte Interview, ich glaube, auf 41%. Also eine Überschätzung um das Zehnfache. Okay. Mhm. Ja, und das ist das wieder, da sind wir wieder bei diesem Grundübel. Man weiß es nicht. Man geht von intuitiv von falschen Zahlen aus. Ne? In sich argumentiert man dann oder handelt man dann plausibel, ne? Weil man denkt, ja, ich bin das Messinstrument und ich sage dann oft in Vorträgen, ich kann das verstehen, aus der Sicht der Psychologie sind sie der Messfehler. Und das ist jetzt auch pointiert ausgedrückt, ganz so schlimm ist auch nicht. Aber dass man sagt, wir müssen halt unsere Urteilsbildung Grenzen geben, wir müssen klare Kriterien vorher festlegen. Wir müssen auch mit mehreren Personen dabei sein, damit wir auf deutlich höhere Werte kommen. Und dann sind wir halt bei einem sehr hochstrukturierten Verfahren.
Das sehe ich auch so. Und um Ihr Beispiel aufzugreifen, mit Zahlen dort zu agieren, ich mache immer gerne das Beispiel einer großen Investition für eine große Maschine. Das sind auch mehrere Hunderttausend, manchmal auch Millionen Euro. Ja. Und sage dann immer, stell dir vor, du würdest deine Entscheidung im ersten Moment, wo den oder die Verkäuferin triffst, darüber entscheiden, ob die sympathisch ist oder nicht. Ja. Weil das ist das, was du machst, weil wenn die gleiche Verkäuferin hinten raus die ganzen Requirements, die deine Maschine braucht, nicht mitbringt, könntest du diese noch so sympathisch finden, du würdest diese Entscheidung nicht treffen. Beim Menschen machst du das aber genauso und das unbewusst. Und das sind die Verzerrungseffekte, die uns alle begleiten. Mhm.
Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Professor Dr. Uwe Canning. Wir haben gehört, warum so viele Auswahlentscheidungen scheitern, welche Verzerrungen uns unbewusst steuern und warum Bauchgefühl allein im Recruiting einfach nicht reicht. Im nächsten Teil gehen wir noch tiefer. Wie können wir CV-Screening fairer machen? Was taugen Anschreiben wirklich? Und warum strukturierte Verfahren mehr sind als lästige Theorie? Also, bleib unbedingt dran, Teil 2 wartet schon auf dich nächste Woche Montag.